Sie hören Kontrafunk aktuell. Seit etwa 14 Tagen hat Großbritannien eine neue Regierung. Mit einem echten Paukenschlag zog der Chef der britischen Labour Party, Keir Starmer, als neuer Premier in seinen berühmten Amtssitz in der Londoner Downing Street ein und kann sich auf eine satte absolute Mehrheit stützen. Denn bei den Parlamentswahlen am 4. Juli wurden die bislang regierenden konservativen Tories mit dem schlechtesten Ergebnis ihrer gesamten Parteigeschichte bestraft. Und die reicht immerhin bis 1834 zurück. Das Tempo, mit dem der Machtwechsel jetzt in London vollzogen wird, ist bemerkenswert und soll mutmaßlich den Briten das Gefühl geben, nun werde vielleicht nicht alles, aber vieles besser. Ist diese Hoffnung begründet oder belügt sich das Vereinigte Königreich auch mit einem neuen Labour-Premier? Wir wollen ein bisschen analysieren und vielleicht auch in die Glaskugel schauen, mit Hilfe der Journalistin Sabine Böppler-Spahl.
Guten Tag, Herr Peter.
Als am Mittwoch vergangener Woche die Pläne des gewählten Regierungschefs Keir Starmer von dem nicht gewählten König Charles III. Mit Krone und allem Pomp, was die britische Monarchie immer noch so aufbieten kann, verlesen wurden, haben Sie da auch so etwas wie ein Aufbruchsgefühl verspürt oder waren Sie eher enttäuscht?
Naja, ich glaube, ein Aufbruchsgefühl hat eigentlich kaum einer in Großbritannien verspürt, außer vielleicht die Fans der Labour-Regierung. Die Engländer haben den Vorteil durch ihr Wahlsystem, dass sie sehr, sehr schnell ihre Regierung aufstellen können. Keir Starmer hat innerhalb von 24 Stunden sein neues Kabinett präsentiert. Aber es ist natürlich auch so, dass er der Prime Minister ist, der mit der schlechtesten Mehrheit regiert. Das hört sich jetzt erstmal paradox an, weil Sie haben natürlich recht. Er hat eine Menge Sitze gewonnen. Das heißt, er hat 64% der 650 Sitze, die in Großbritannien zur Verfügung stehen, für sich gewinnen können. Aber wegen des Mehrheitswahlrechts heißt das übersetzt noch nicht unbedingt, dass er eine hohe Zustimmungsrate hat in prozentuellen Zahlen. Wir schauen uns mal an. Großbritannien lag die Wahlbeteiligung sehr niedrig, ungewöhnlich niedrig dieses Mal bei 60%. Davon hat Labour 35% bekommen. Das ist nicht besonders gut. Das ist so ein bisschen wie Olaf Scholz, ne? Wo man sagt, er ist zwar Kanzler, aber Kanzler einer kleinen Mehrheit. Und wenn man das dann auch umrechnet, sich die hohe Zahl der Nichtwähler anschaut, dann sind wir bei 20%. Das hat sich auch schon vor der Wahl abgezeichnet, dass die Leute nicht unbedingt Labour wollten, sondern sie wollten einfach die Tories nicht mehr. Und Sie haben recht, die Tories sind natürlich komplett abgestraft worden. Die haben nur noch 120 Sitze. Und man hat es auch bei Umfragen vorab gesehen, wenn man die Labour-Wähler gefragt hat, also Leute, die ganz speziell gesagt haben, sie werden die Labour-Partei wählen, wenn man sie gefragt hat, warum, dann war die große Mehrheit, weit über 48%, haben gesagt, sie wollen die Tories loswerden, sie haben jetzt genug von dieser Partei. Die Partei konnte dann auch sagen, was sie wollte. Sie hat es verbaselt, muss man einfach so sagen. Und nur 5% haben gesagt, dass sie die Politik Starmers gut finden. Also das ist schon ziemlich bezeichnend. Und insofern war die Stimmung, ja, man kann sagen, gedämpft. Also es hat durchaus schon sehr viel spannendere Wahlkämpfe gegeben in Großbritannien und eine bessere Zeit, sage ich mal so.
Merkt man denn dem Regierungsprogramm von Mr. Starmer an, dass er um diese Zahlen aufweist, die Sie gerade erwähnt haben, dass er also mitnichten auf den Schultern der Briten in die Downing Street getragen wurde?
Ja, ich würde schon sagen, dass man das merkt. Er ist sehr vorsichtig. Er hat das schon auch im Wahlkampf, war er sehr zurückhaltend. Also gut, das ist vielleicht ein bisschen auf die Spitze getrieben. Mir fällt schon auch immer die Parallele zu Herrn Scholz ein, dass er so versucht hat, möglichst wenig zu sagen, weil er gewusst hat, er gewinnt diese Wahl. Die Umfragen haben das einfach von Anfang an hergegeben. Ja, er ist sehr vorsichtig. Er hat sich präsentiert als jemand, der für Stabilität sorgen wird. Und das ist auch jetzt seine Strategie, dass er sagt, diese ganze verrückte Zeit, die alles durcheinander gebracht hat, die ist jetzt vorbei und die Erwachsenen sind wieder im Raum sozusagen. Und wir werden jetzt eine vernünftige Politik machen. Und er hat sich als sehr unideologisch immer gegeben. Da kann man nochmal drüber reden, ob er tatsächlich so unideologisch ist. Man nennt ihn auch so ein bisschen den Flip-Flop-Premierminister, weil er bei eigentlich allen Themen immer so ein bisschen hin und her argumentiert hat. Also erst hat er gesagt, vor der Brexit-Abstimmung 2016, dass natürlich Labour das Ergebnis der Abstimmung respektieren wird. Dann war die Abstimmung da. Dann sagte er, um Gottes Willen, wir brauchen ein neues Referendum. Dann hat man gemerkt, dass der Ruf nach einem neuen Referendum gar nicht gut ankommt. Daraufhin hat er dann wieder einen Rückzieher gemacht. Und das muss man ihm schon lassen. Das hat er schon immer versucht, sich von der ganz radikalen linken Labour-Seite abzusondern. Er war früher ein Unterstützer zum Beispiel von Jeremy Corbyn, der ja unterdessen gar nicht mehr in der Labour-Partei ist, der ganz linke Repräsentant der Labour-Partei ist. Da war er ein Unterstützer. Dann hat er sich gegen Corbyn gewendet. Und das letzte Thema, was ich nur als Beispiel aufbringen kann, ist Transgender, was in England ein ganz, ganz großes, wichtiges Thema ist. Also wo er dann sich gewunden hat und dann mal im Fernsehinterview gefragt wurde, was er denn nun zu dieser wichtigen Frage sagt, ob Frauen Penisse haben können. Und dann hat er gesagt, naja, 99,9% aller Frauen haben keinen Penis. Und daraufhin ging das große Lachen los. Es dann hieß, na gut, das heißt, eine Frau in 1000 hat also doch einen Penis oder so. Und das ist so ein bisschen typisch für ihn, ne? Dass er sagt, er ist also ganz, ganz unideologisch, aber kann sich irgendwo auch nicht richtig festlegen.
Mir schien, dass für die Briten, und ich glaube, da stellen die keinen Einzelfall dar, die Ökonomie eben wichtig ist. Also das, was sie täglich verbrauchen können, wie es in ihrem Haushaltsbuch aussieht. Großbritannien ist ja mit einem geschätzten Bruttoinlandsprodukt von 3,1 Billionen US-Dollar im Jahr 2022 immer noch einer der 10 wichtigsten Wirtschaftsnationen des Planeten. Zugleich bemängeln Wirtschaftswissenschaftler schon eine Weile, dass zu diesem Bruttoinlandsprodukt vor allem die City of London beiträgt. Und das heißt vor allem ein hochspekulativer Finanzmarkt. Britannien wird auch gerne deshalb auch als Voodoo-Ökonomie bezeichnet. Hat Großbritannien überhaupt noch die ökonomischen Ressourcen für großspurige Pläne, um es den Briten ökonomisch besser gehen zu lassen?
Ja, also ich denke, das ist das ganz zentrale Thema, was Sie ansprechen. Und das war auch im King's Speech, war das auch eines der wichtigsten Themen, dass Starmer versprochen hat, die Ökonomie wieder unter Kontrolle zu bekommen. Die Engländer haben in den letzten Jahren einen unglaublichen Angriff oder zumindest viele, die außerhalb Londons leben, und gerade auch im Norden des Landes, einen Angriff auf ihren Lebensstandard erlebt. Sie nennen das Cost of Living Problem. Labour hat versprochen, da was zu tun. Großbritannien hat auch ein riesiges Verschuldungsproblem. Hohe Steuern, auch ein Problem der Tories. Die Steuern hatten den höchsten Wert. Und trotzdem, die Verschuldung des Landes liegt bei 101% des Bruttoinlandsproduktes. Das ist natürlich viel zu hoch. Ja, und Labour sagt, sie wollen dort ansetzen. Sie haben einen Housing Crisis, nennen sie es, eine Wohnungsnot. Also in England ist es mehr, dass mehr Leute, die in Häusern wohnen, dass sie sagen, sie wollen den Hausbau ankurbeln. Allerdings ist natürlich die Struktur der Wirtschaft, wie Sie sagen, das lässt sich natürlich nicht über Nacht verändern. Und Großbritannien ist ja genau wie alle anderen europäischen Staaten eben in dieser tiefen Krise. Genauso wie Herr Scholz kann auch Herr Starmer nicht erklären, wo er das Wirtschaftswachstum herbekommen möchte. Und er hat so ein bisschen auch das wieder so ein bisschen auf Scholz gemacht. In meiner Einschätzung, dass er gesagt hat, wir werden großes Wirtschaftswachstum zum Beispiel durch den Wandel hin zu mehr Klimapolitik, zu mehr ökologischen Wirtschaft und so weiter erzielen. Das hat er versprochen, aber das ist was, wo die Engländer, glaube ich, sehr, sehr skeptisch sind. Also ich glaube, dass da keiner sehr große Hoffnungen reinsteckt. Was seine Politik auch ausmacht, also er hat zum Beispiel jetzt gesagt, er möchte großes Klimagesetz, saubere Energie, CO2-Neutralität bis 2030, mehr auf Windkraft setzen. Den Vorteil, den die Briten haben, ist, dass sie immerhin noch die Atomkraft haben, wenn sie von sauberer Energie reden. Das wird eine Menge Geld kosten. Er hat gesagt, es wird 8,3 Milliarden Pfund werden sie zur Seite legen. Das sind ungefähr 10 Milliarden Euro. Das kommt uns lächerlich wenig vor, weil das, was wir zahlen, natürlich noch viel höher ist. Aber für die Briten, raised eyebrows, sagt man da, sie haben ein bisschen die Stirn gerunzelt und gesagt, wenn wir kein Wirtschaftswachstum haben, wenn wir die Steuern nicht weiter erhöhen können, wenn wir das Staatsdefizit nicht weiter erhöhen können, wo soll denn das ganze Geld bitteschön herkommen? Und das wird natürlich auch der große Test der Regierung in den nächsten Jahren sein. Vor allem, da sie auch an anderer Stelle eigentlich eine Ausgabenpolitik versprechen.
Sie hatten das Stichwort genannt, dass Keir Starmer eigentlich als unideologisch bezeichnet wird. Ist er in diesem Punkt genauso unideologisch, dass Labour einen Befreiungsschlag vielleicht mal wagt, was die Wirtschaftspolitik angeht, die niemand von ihm und von seiner Partei erwartet?
Das konnte ich bisher nicht erkennen. Also er wird eher so ein bisschen als Langweiler dargestellt. Was auffällt, ist, dass er eine ganze Menge neue Behörden schaffen möchte oder andere Behörden eben stärken möchte. Also er möchte die Bahn renationalisieren. Da hat er dann The Great British Rail Behörde geschaffen oder eben für die britische Energiewende Great British Energy eine neue Behörde geschaffen. Er wird auch eine andere Behörde stärken, die heißt Office Budget Responsibility Behörde, also OBR-Behörde, die kontrollieren soll, dass die Regierung nicht zu viel Geld ausgibt, weil sie eben sparen müssen. Was ihm aber auch Kritik eingebracht hat, weil es heißt, dass die Wirtschaftspolitik noch weiter vor der demokratischen Debatte entfernt wird, also weiter vom Parlament entfernt wird. Ich meine, diese Behörde wird nur Beraterstatus haben, aber man kann sich schon denken, dass sie dann eben doch sehr viel Einfluss hat. Und insofern ist kein Befreiungsschlag zu erwarten. Es ist mehr so ein bisschen die Ironie, dass die Briten aus der EU ausgestiegen sind, um eine ganz andere neue Politik zu machen. Das haben die Tories nicht geschafft. Und nun hat man Keir Starmer, dessen Herz eigentlich für die EU schlägt, der sich so ein bisschen wieder in diese Richtung orientiert und sagt, wir machen das, was auf dem Kontinent auch gemacht wird. Man kann es eine technokratische Politik nennen, man kann es eine stärkere verwalterische Politik nennen. Wir wollen, wie gesagt, die Erwachsenen, die Experten wieder stärker in Kontrolle bringen. Das ist eigentlich das Einzige, was man sagen kann, was er anbietet. Zum Beispiel auch für die Immigrationsfrage, ne, dass er sagt, wir schaffen das nur, wenn wir wieder eine stärkere Kooperation haben. Ob er damit die Briten überzeugen kann, wir werden sehen.
Was ist vom neuen britischen Premier Keir Starmer zu halten und zu erwarten? Wir waren im Gespräch mit der Journalistin Sabine Böppler-Spahl.
Ja, ich danke.